Hey Leute, wir sind Timo und Michael und wir sind dein Pulsgeber. Zwei Stimmen, viele Perspektiven.
Wir sprechen jede zweite Woche über Themen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und tauschen unsere Perspektiven darüber aus. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode deines Pulsgebers. Wir begrüßen euch zu Episode 139. Und heute möchte ich eins machen, nämlich den Titel gleich zu Beginn verraten. Es geht um das Thema Verhandeln wie Donald Trump. Und das aus gutem Grund. Es war ein Wunsch von dir, Michael, beziehungsweise du hast das Thema eingebracht. Und mich würde tatsächlich interessieren, wie sieht's denn bei dir aus, wenn es ums Thema Verhandeln geht? Würdest du dich da eher so als guter Verhandlungspartner einschätzen? Bist du da auch erfolgreich oder gibt's da noch Nachholbedarf?
Ich glaube, ich bin ein guter Verhandlungspartner, vor allem für den oder die gegenüber. Also ich bin nicht wirklich gut im Verhandeln, habe im beruflichen Kontext damit wenig zu tun, wahrscheinlich glücklicherweise. Und privat versuche ich eigentlich, Verhandlungen eher zu umgehen. Also wenn ich da so denke an Thailand-Urlaub oder eBay-Kleinanzeigen, das will ich niemand zeigen, wie ich da verhandle.
Was hast du konkret im Thailand-Urlaub verhandelt?
Naja, ich hatte sogar die Situation, dass die Gegenüber mal Mitleid hatte und dann mit sich selbst verhandelt hat. Also ich habe gefragt, ja, was kosten die Badeschlappen? Und ich habe halt einfach welche gebraucht. Die haben dann 5 Euro gekostet. Und habe ich gesagt, ja, nehme ich. Und dann hat die gute Frau gesagt, ja, ob ich nicht verhandeln möchte. Ich krieg's auch für 4. Also die hat mit sich selber verhandelt, weil, ja, also das ist nicht mein Steckenpferd. Und Verhandlungen, ja, auch auf eBay-Kleinanzeigen, das umgehe ich eigentlich. Habe da meistens keinen Nerv dafür. Wie geht's dir? Bist du ein guter Verhandler?
Nee, überhaupt nicht. Also ich würde es eher ähnlich sehen wie du. Ich bin jemand, der sehr daran interessiert ist, dass es für beide Parteien immer passt, dass es fair ist. Und in dem Moment, wo ich dann ja das Gefühl habe, dass ich jemand Unrecht tue mit einer überzogenen Forderung oder so, da habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen. Also ich bin wirklich auch ein sehr schlechter Verhandler und ich muss auch sagen, ich bin niemand, der da auch Lust drauf hat. Also eher so zu sagen, wir machen einen guten Kompromiss, der passt für uns beide und beide sind happy, das ist eher so mein Ding, aber jetzt wirklich so, da noch den letzten Cent oder den letzten Euro noch aus irgendwas rauszuquetschen, habe ich in der Vergangenheit auch nie gemacht.
Also aus dir wäre auch kein Einkäufer in einem größeren Betrieb geworden. Das sind ja meistens diejenigen, die dann Spaß am Verhandeln haben. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Rein in der Theorie könnte ich mir schon vorstellen, daran Spaß zu haben und ich finde auch die Verhandlungstaktiken irgendwie spannend. Ja, ich bin nur nicht gut drin und deshalb ist es ja gut, dass wir heute ja Richtung Westen schauen, denn da ist eine Person, die irgendwie das Dealmaking oder die Verhandlungstaktiken versucht neu zu erfinden und vielleicht können wir uns ja da ein bisschen was abschauen.
In der Vorbereitung habe ich das Thema erstmal für mich sortiert. Wir haben, und das an der Stelle vielleicht gleich als Werbeblock, ja schon mal eine sehr erfolgreiche Episode zum Thema Verhandeln gemacht. Da ging es um Matthias Schranner und Jack Nasher. Das war, ich glaube, immer noch unsere erfolgreichste Episode.
Ja.
Nummer 93, also wer Lust hat, sich das nochmal reinzuziehen, gerne an der Stelle. Und jetzt einfach für uns nochmal jetzt der Blick auch in die USA, weil da haben wir aktuell jemand, der auf der einen Seite zugleich polarisiert, der es aber auch irgendwo schafft, mit seiner Art und mit gewissen Taktiken, Strategien, wie auch immer, doch irgendwo erfolgreich zu sein und dann sein Ziel und seine Interessen durchzusetzen. Ob das immer ganz so pragmatisch ist, ist die Frage, aber das wollen wir uns heute dann anschauen.
Und wir werden sicherlich auch noch so ein bisschen eine persönliche Bewertung des Ganzen für uns am Ende durchführen. Wir haben das in der Vorbesprechung schon mal kurz getan. Man muss das nicht gut heißen, gut finden, was da passiert in Amerika, dieses neue Dealmaking. Das wollen wir aber am Ende nochmal bewerten. Hier geht's aber vielleicht trotzdem darum, selbst wenn man sagt, okay, das ist überhaupt nicht meine Art und Weise, vielleicht sind trotzdem ein paar Techniken dabei, die man für sich adaptieren kann für das nächste Verhandlungsgespräch im Geschäft, im Privaten, wenn man das nächste Auto kaufen möchte oder was auch immer. Vielleicht ist doch das ein oder andere dabei. Also würde ich doch mal sagen, schauen wir auf Donald Trump und die Art und Weise, wie er ja Deals macht.
Und ich nutze die Gelegenheit und steige gleich konkret ein. Er ist ja wirklich bekannt für sein unkonventionelles Handeln und ist jemand, der sehr durchsetzungsfähig ist. Mir ist da dieses Thema, wir hatten das damals in der Episode auch, Anker-Effekt, direkt nochmal eingefallen. Was bedeutet so viel wie, ich gehe immer mit überzogenen oder extrem hohen Forderungen in eine Verhandlung und weicht dann so ein Stück weit von meinen Zielen ab, um so ein Mittelding zu erreichen, das ist eigentlich meine ursprüngliche Forderung auch war. Also das heißt, wenn ich dann ein Ziel habe, dann übertreibe ich da immer maßlos, aber am Ende des Tages, um dann auch mein Ziel zu erreichen, weil mein Gegenüber eventuell nicht weiß, was mein ursprüngliches Ziel auch war. Und das sieht man, glaube ich, bei ihm ganz gut, jetzt auch, wenn es um das Thema Zölle geht. Das ist so ein klassisches Beispiel. Da werden immer Forderungen rausgehauen, wie bei so einer Stammtischdiskussion, habe ich das Gefühl. Und er hat aber schon einen Plan, wo er landen will. Und Stand jetzt bewegt sich zumindest bei dem Thema Zölle doch einiges. Oder wie siehst du das?
Ja, die Ankerstrategie gehört ja so ein bisschen auch zu den Verhandlungsbasics, würde ich sagen. Auch für eure Gehaltsverhandlungen ist es immer hilfreich, mit hohen Summen irgendwie da dann auch zu hantieren. Also wenn ihr irgendwie Millionenprojekte umsetzt, darauf zu referenzieren und automatisch sind höhere Summen irgendwo in diesem Kosmos des Gesprächs, in diesem Gespräch etabliert und es ist dann einfacher auch wiederum über hohe Summen zu sprechen. Und wenn wir nur dran denken, ich glaube Donald Trump kam vor 5 Jahren auf Europa, auf Deutschland zu und hat gesagt, hey, ihr müsst 2% von eurem BIP in Militär investieren oder ausgeben und heute kommt er auf einmal um die Ecke und redet von 5% und für uns ist es auf einmal möglich, vorstellbar, dass wir irgendwie versuchen, 3% zu erreichen. Hätte er von Anfang an gesagt 3%, wären wir natürlich niemals zu den 3% gekommen, sondern er hat den Anker etwas höher gesetzt und auf einmal entstehen neue Dynamiken. Auf einmal ist es vielleicht normal, bei 3% rauszukommen. Diese Ankerstrategie ist auch, wenn ihr zum Beispiel ein Auto verkaufen wollt, das einen Wert von 10.000 habt, dann geht er gleich mal mit 13 ins Rennen und auf einmal ist es vielleicht auch möglich, 11.000 oder 12.000 dafür zu bekommen. Wichtig ist aber, wenn ihr das persönlich einsetzt, da nicht zu hoch einzusteigen, denn wenn das Auto auf einmal für 50.000 bei eBay Kleinanzeigen drin ist, dann sorgt es eben dafür, dass gar niemand irgendwie anbeißt und dann funktioniert der Anker so nicht.
Ich glaube, man muss hier auch nochmal trennen, die politische Ebene Donald Trump und das, was ich im privaten Bereich dann machen kann. Also wer sich jetzt wie Donald Trump fühlt, der darf es gerne mal ausprobieren, aber ob das dann so erfolgreich ist, wage ich zu bezweifeln. Am Ende geht's um den Effekt, Anker-Effekt, was klassisch ist, wie du gesagt hast, auch ein Basic-Thema eigentlich. Und ich glaube schon, dass sich der auch ganz gut bei Gehaltsverhandlungen, aber auch bei, wir sind wieder beim Thema eBay-Verhandlungen, wenn ich was verkaufe, wenn ich was kaufe, sehr, sehr gut umsetzen und einsetzen lässt.
Und diese extreme Forderungen, mit der Trump meistens einsteigt in so eine Verhandlung, die setzt er dann eben fort mit ja einer gewissen Art von Druckstrategie. Also er versucht eigentlich fast den Gegenüber einzuschüchtern, in einer gewissen Art und Weise, heutzutage würde ich fast sagen, erpressen. Also wie er mit der Ukraine umgegangen ist, das war keine Verhandlung, das war nahezu eine Erpressung. Und die Ukraine saß am kürzeren Hebel und musste am Ende wahrscheinlich jetzt auch den Vertrag von Trump, so wie er vorgelegt wurde, mit kleinen Adaptierungen unterschreiben. Das heißt, diese Druckstrategie, die setzt er dann noch fort, indem er eben den Gegenüber einschüchtert. Und das Problem an der Sache ist auch, Trump ist unberechenbar. Er konventionelle Regeln, Kodex oder sowas, das interessiert ihn alles nicht und man muss ihm leider alles zutrauen in so einer Verhandlung, was natürlich seine Verhandlungsposition, seine Verhandlungsmacht erhöht und als Gegenüber das eher schwierig werdend ist.
Vollkommen richtig. Mir geht also das Wort Manipulation, auch so eine Wahrnehmungsverlagerung durch den Kopf. Ich habe genau die Situation eben, an die habe ich auch gedacht, als Zelensky jetzt vor kurzem die USA besucht hat. Da ging es ja eigentlich nur darum, dass er die Hosen runterlassen musste und Trump es mit wenigen Sätzen eigentlich geschafft hat, diesen Fokus von den USA, von denen ja gewisse Dinge erwartet wurden, auf jetzt Zelensky zu lenken, indem er halt eben gesagt hat, dass er in keiner guten Position ist beispielsweise und das 2-3 Mal wiederholt hat und dadurch einen massiven Druck aufgebaut hat, auch in dieser Situation und manipulativ die Wahrnehmung eigentlich so um 180 Grad mal kurz gedreht hat. Also ein Thema und ein Punkt, um das kurz rauszuarbeiten, ist eben auch ja schon auch Manipulation.
Auf jeden Fall ist das ein Thema, das auch wieder zum Vorteil von Trump ist. Und dann geht's weiter. Er hat ein paar Eigenschaften, die helfen ihm, glaube ich, auch um seine Verhandlungen umzusetzen. Ihm ist egal, was man über ihn redet. Ihm ist egal, was er gestern geredet hat. Gesichtsverlust, so eine Verhandlung zu verlieren.
Existiert nicht.
Ja, das ist ihm wirklich völlig egal. Ich hatte da eine interessante Diskussion, wo es darum ging, ja, als Politiker muss man auch aufpassen, dass man irgendwie dann nachher nicht erpresst werden kann. also weiß ich, dass Putin nichts gegen dich in der Hand hat als Politiker, weil er dich damit erpressen könnte. Und das ist zum Beispiel bei Trump definitiv ein positiver Aspekt für ihn. Es ist ihm völlig egal. Das Thema Gesichtsverlust gibt's für ihn nicht. Ja, ich glaube, es war schon alles über ihn in der Presse. Es interessiert ihn einfach nicht. Und das macht ihn auch wiederum stärker in der Verhandlungsposition, glaube ich.
Absolut. Ich habe ergänzend noch dazu auch, und du hast schon leicht angerissen, so das Thema Drohungen. Also, dass er einfach wirklich auch mit Was-wäre-wenn-Argumentationen, das ist so die einzige Argumentation, die ich dann da so ein bisschen rausgehört habe, aber schon auch der Welt in dem Fall, dem Gegenüber aufzeigt, ja gut, okay, wenn du das und das nicht machst, passiert halt das und das. Oder andersrum, ich erwarte von dir das und wenn das nicht kommt, dann, ja, frieren wir halt das Geld ein, wir unterstützen euch nicht mehr, wir sind nicht mehr der starke Partner. Und dann passiert innerhalb einer Woche Folgendes, dass in meinen, ja, Lieblingspodcasts es eigentlich nur darum geht, die NATO in Frage zu stellen, was passiert jetzt beispielsweise, wenn die USA wirklich nicht mehr dabei ist. Und da sieht man schon, was das für einen durchgreifenden Effekt hat, wenn ich das so mache. Natürlich ist es eine hohe politische Ebene, darf man immer nicht vergessen. Und das lässt sich jetzt vielleicht nur ein Stück weit auf das Private oder auf das eigene Leben projizieren. Aber am Ende des Tages ist es doch sehr erfolgreich und die Polarisierung sorgt zumindest dafür, dass wir durch diesen Druck ein Thema ernst nehmen, uns mit dem Thema beschäftigen. Und perfektes Beispiel, das Thema BIP und Ausgaben für die Rüstungsindustrie. Ja, ich glaube, das lässt es nochmal deutlich greifbarer machen.
Und schon gibt's Regierungen, die Sondervermögen diskutieren, um genau diesen Forderungen nachzukommen.
In Milliardenhöhe, es nie da gewesen ist und auch bis vor kurzem nie vorstellbar gewesen wäre.
Ja, ein weiteres Thema, das Trump auch anders angeht in Verhandlungen. Er schafft Fakten vor der Verhandlung. Wir Deutsche, wir Europäer, wir verhandeln eigentlich in der Regel, um diese geschaffenen Fakten im besten Fall zu vermeiden. Also denk mal an eine Vertragskündigung, dann versuchen wir eigentlich erst zu verhandeln und wenn wir am Ende sagen, wir sind unzufrieden mit der Verhandlung, dann kündige ich den Vertrag. Und Trump macht das eigentlich andersrum. Er schafft erst Fakten, er kündigt den Vertrag mit Konsequenzen, egal was da kommt, und dann sind beide Seiten gezwungen, an den Tisch zu setzen und darüber zu verhandeln. Und das ist an sich eine perfide Taktik, finde ich. Also erst den Fakt zu schaffen und dann nochmal drüber zu verhandeln. Und es geht sicherlich auch nicht in jeder Situation. Und wenn man nicht so skrupellos unterwegs ist wie Donald Trump, dann ist das wahrscheinlich auch nicht möglich. Aber hier auch eine Verhandlungstaktik, die er vollständig auf den Kopf gedreht hat.
Vollkommen richtig. Ich habe gerade nach Beispielen überlegt, wie wir das im Alltag vielleicht einsetzen können, aber ich glaube, es ist ein schlechter Ratgeber, wenn ich jetzt meinen Arbeitsvertrag kündige und dann danach die Verhandlungen um mehr Gehalt starte. Also von dem her, man muss immer gucken, wo es herkommt, aber ich finde durchaus was Probates auf der Ebene und auch erfolgreich. Und es macht, mir fällt niemand ein, der das in der Konsequenz so macht wie er und da schon mehr oder weniger auch dafür bekannt.
Und das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, sich zu überlegen, ja, okay, wie adaptiere ich das jetzt in meine nächste Gehaltsverhandlung? Ich glaube, dass das nicht so lückenlos möglich ist. Man muss auch den Kontext hier sehen. Ich glaube, grundsätzlich in Amerika wird anders verhandelt, deutlich schärfer als in Europa. Und Trump ist sicherlich ein Extrem, aber die Art und Weise findet man in amerikanischen Verhandlungen, glaube dennoch öfter. Deutsche, europäische Verhandler streben ja meistens nach diesem Win-Win oder nach dem besten Kompromiss. Also da ist die Art und Weise, wie man grundsätzlich verhandelt, schon mal eine ganz andere.
Absolut. Und wir sind bestrebt, alle mitzunehmen, alle mit einzubinden in Entscheidungen und dann das Bestmögliche irgendwo auch rauszuholen. Ich finde es trotzdem spannend und ich würde es gerne auch mal probieren, mehr Entscheidungen zu treffen und dann zu gucken, wie die Reaktion ist, als dann, weil manchmal zieht sich dadurch ja auch einfach in die Länge. Aber das ist auch bei uns nur bedingt möglich, weil wir haben uns im Vorfeld schon drüber unterhalten. Wir haben, egal ob es im beruflichen Kontext ist oder im privaten, wir haben einfach Rahmenbedingungen, an die versuchen wir uns zu halten. Ich glaube, das zeichnet auch uns als Gemeinschaft, als Gesellschaft irgendwo aus. Ist in anderen Ländern anders, in anderen Kontinenten anders und in den USA definitiv. Von dem her trotzdem aber immer mit dem Blick, vielleicht es doch mal irgendwo zu versuchen.
Ich bin dennoch froh, dass wir auch ein anderes Verständnis von Partnerschaften haben, ein anderes Verständnis von Kooperation und geschäftlicher Partnerschaft, dass das eben schon darauf beruht, dass am Ende von so einer Verhandlung beide Seiten in gewisser Art und Weise mit dem Ergebnis zufrieden sind. Denn langfristig glaube ich, ist es nicht die bessere Art und Weise. Und ich glaube auch, dass langfristig das Konzept Trump negativ ist in der Art und Weise, wie er auftritt, wie er verhandelt und wie er Amerika repräsentiert.
Vollkommen richtig. Er hat nichts zu verlieren, allein schon aufgrund von seinem Alter. Und da möchte ich ihm jetzt nicht zu nahe treten. Er wird jetzt keine 100 Jahre mehr Präsident von den USA sein. Auch aufgrund von der Historie und, sind wir mal ehrlich, die wirtschaftliche Lage könnte auch ein Tick besser sein. Also er startet auf einem sehr, sehr überschaubaren Niveau und hat jetzt die Möglichkeit, mit dieser Art, die er eben halt mitbringt und mit den ganzen Taktiken und vielleicht auch mit seinem persönlichen Geschick, da was zu bewegen, und das versucht er für sich zu nutzen. Was passiert, vielleicht ein Blick auf die andere Seite, wenn wir jetzt jemanden haben, der genau diese Taktik anwendet? Und wir haben jetzt uns ja drüber unterhalten, es ist nicht ganz so einfach, in den Alltag zu adaptieren. Es gibt Dinge, die wir vielleicht auch mitnehmen können, aber es gibt auch Dinge, wo einfach für uns, für unsere Kultur, für unsere Gesellschaft unpassend sind. Aber was, wenn wir jetzt jemanden gegenüber haben, der genau so agiert? Gibt es da Möglichkeiten, A, wie entlarve ich das vielleicht und was erkenne ich, das haben wir jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, und B, wie kann ich damit umgehen?
Ja, ich habe in den letzten Wochen mehrere Interviews mir gerade zu dem Thema angeschaut. Also wenn man gesehen hat, wie Vance in München aufgetreten ist und wie dann europäische, deutsche Politiker darauf reagiert haben, habe ich mal so verschiedene Verhandlungscoaches das analysieren lassen und habe mir das angeschaut. Und da war so ein bisschen das Credo, dass man eben nicht damit argumentieren sollte, nach der Vernunft zu suchen und jetzt der amerikanischen Seite mitzuteilen, dass er im Unrecht ist, dass er die westliche Werte verletzt, dass wir aus den und den Gründen das in unserer westlichen Wahrnehmung anders sehen sollten, dass das eben nicht die Art und Weise ist, wie ich jetzt auf Augenhöhe mit Amerika auftrete und verhandeln kann, sondern ich muss versuchen, auch wenn das uns vielleicht schwerfällt, da relativ ähnlich dem entgegenzutreten. Also den Konflikt nicht zu scheuen, genauso mit Forderungen einzusteigen, eben nicht mit Argumenten für die bessere Welt, sondern die eigenen Standpunkte loszuwerden, Emotionen aus diesem Gespräch rauszulassen und eben nicht versuchen, den zu bekehren, sondern praktisch auf Augenhöhe mit denselben Taktiken ihm zu begegnen. Das ist zumindest das, was so die Verhandlungscoaches oder Taktiker da irgendwie argumentieren oder jetzt empfehlen würden.
Für mich aber auch absolut nachvollziehbar, weil stell dir das mal vor, wenn du jetzt eben ankommst und sagst, ja, okay, lieber Donald, können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Ich glaube jetzt nicht, dass der sich da davon beeindrucken lässt, sondern, und die Reaktionen, die zeigen auch, dass sie erfolgreich sein können. Wenn man jetzt das Thema Zölle kurz aufgreift nochmal, auch ein gutes Beispiel, der wird ja immer mit Prozentwerten um sich geschossen, jede Woche andere Werte, aber da merkt man relativ schnell, und auch jetzt Europa oder Kanada, dass wir dann auch in der Lage sind, mit sowas zu reagieren, zu sagen, okay, dann mach deine Zölle und wir machen es halt eben auch. Und das ist ja genau das, was du gesagt hast, zu sagen, ich reagiere auf gleichem Niveau, auf gleicher Ebene, aber eben emotionslos oder zumindest rein sachlich, dass es vielleicht auch spürbar ist für das Gegenüber, den Gegenüber.
Und ich glaube, man darf so ein bisschen das Spielfeld nicht ihm überlassen. Ich glaube, dass die Staaten das schon auch begriffen haben, also Kanada, Mexiko, die eben mit Gegenzöllen reagieren, dann Trump, der das doch nochmal 4 Wochen pausiert, aufschiebt, natürlich weiter droht, die nächste Eskalationsstufen schon wieder anspricht. Ich glaube, dass es schon auch hilft, ihm da genau auf dieser Ebene, die er sich wünscht, zu begegnen, wenn er so Spinnereien wie Gaza, Riviera, Grönland, dann muss man glaube auch nicht anfangen, jetzt ihm zu sagen, hey Donald, das darfst du so nicht sagen und das ist falsch, sondern man kann das entweder ignorieren oder man muss halt klar die eigenen Standpunkte vertreten und ihm das dann auch entgegenwerfen.
Ja, und auch wenn es vielleicht so moralisch manchmal doch verwerflich oder schwierig ist, verhandlungstechnisch vermutlich die richtige Art und Weise, das zu machen. Du hast angesprochen, langfristig ist es wahrscheinlich jetzt nichts, was nur erfolgreich sein kann, sondern ich arbeite da halt auch nicht kollegial, ich arbeite da auch nicht kooperativ und verliere vielleicht auch gewisse Partner. Könnte das auch irgendwie ein Ansatz sein, zu sagen, ja, als Gegenüber hat man auch da eine Möglichkeit, vielleicht an gewisse Dinge zu appellieren, wenn man das jetzt mal runterbricht auf den Alltag oder so?
Naja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir Trump und das ganze Team drumherum, Vance und Kollegen, irgendwie bekehren und verändern werden, sondern wir müssen das als Realität ansehen. Wir müssen gegenüber dem neuen Amerika argumentieren, für was Europa steht. Deshalb finde ich es auch gut, dass Europa verstanden hat, dass man sich vielleicht zur aktuellen Situation zumindest nicht auf Amerika verlassen kann. Wir müssen eigenständig werden. Und so, das ist ja das Positive. Also sicherlich, man kann das inhaltlich nicht für alles für gut und positiv halten. Dennoch, Trump schafft mit dieser Art und Weise des Dealmakings oder als Dealmaker neue Dynamiken und die bringen ja auch Positives mit. Wenn Europa erkennt, ja, wir müssen eigenständig sein, ja, wir müssen auch gegenüber Amerika anders auftreten. Deshalb, ich sehe da durchaus auch das Positive in den Dynamiken, wenngleich ich doch europäisch-deutsch geprägt bin und eigentlich von Partnerschaften ein anderes Verständnis habe.
Ich finde, du hast es sehr gut zusammengefasst an der Stelle. Gibt's noch was, was wichtig wäre zum Thema Donald Trump und Verhandeln? Wir haben jetzt viel auf politischer Ebene gesprochen, auch viel politische Beispiele gemacht, aber ich glaube, das hängt einfach mit der Person zusammen. Ich hoffe, wir haben es auch hinbekommen, das ein oder andere greifbare Beispiel für die Praxis zu machen, wenngleich das in Episode 93 wahrscheinlich ein Tick leichter war. Hast du noch eine Ergänzung zum heutigen Thema?
Ich hoffe zum Ende, dass diese Episode genauso viel Anklang findet wie besagt Episode 93. Also hört es fleißig. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch mit einem durchaus auch aktuellen Thema etwas unterhalten heute. Damit ich meine Jahresprognose noch erreiche, abonniert unseren Podcast auf Spotify. Wir brauchen noch ein paar mehr Follower, also unterstützt uns da gerne und erzählt auch eurem Umfeld vom Pulsgeber, damit wir hier unsere Followeranzahl dieses Jahr erreichen. Wir wünschen euch eine gute Woche mit schönen Deals und erfüllten Forderungen.